Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Le Brunch in Episode 3479 am 29. September, dem letzten Brunch im September im Jahre 2024. Habe ich mich versammelt.
Das klingt wie so eine Biografie. Der letzte Brunch im September.
Es war der letzte Brunch im September. Draußen wehte der Wind uns um die Ohren, nämlich Manu, Micha und Michi. Wir sind hier versammelt, um mit euch über die vergangene Woche im Gaming zu sprechen. Einmal über die Episoden, die erschienen sind, über coole Games, die wir gezockt haben und natürlich auch über die heißesten News, wie die fast 1200 Euro teure PlayStation 5 Pro in der Anniversary Edition, Probleme bei Ubisoft, neuen StarCraft-Shooter. Wir werden dem Ganzen auf den Grund gehen. Aber zuerst erwähne ich wie immer gerne, was Kunden bekommen haben, Zusatzepisoden, Premium-Episoden genannt in der letzten Woche, wenn sie uns, ich glaube, 5 Euro oder mehr über steadyhq.com/insertmoin oder patreon.com/insertmoin zugutekommen lassen. Dann gab es zum Beispiel Caravan Sandwich, eine eigene Episode zu dem Cozy Adventure mit warmherzigen Questlines.
Ja, so süß. Und ein bisschen Konfliktpotenzial, denn ich finde die deutsche Übersetzung total gelungen und Anne hat mich nur schräg angeschaut und so, hä, die ist doch total beschissen. Also da gibt's ein bisschen Reibung bei uns, auch wenn wir beide das Spiel sehr, sehr gut finden. Wirklich ein kleines Indie-Kleinod, sollte man unbedingt gespielt haben. Und das hat nichts mit Sandwich, mit Toastscheiben zu tun, sondern mit Sandwiches.
Mit den Hexereien.
Ich verwirrt ist, falls man das googeln möchte.
Genau. Dann wurde sich zusammengesetzt für das State of Play und ihr habt über Ghost of Tsushima. Nein, Moment, das steht hier nur. Das heißt doch Ghost of. Na, wer hat sich's gemerkt?
Deswegen habe ich Ghost of Tsushima 2 hingeschrieben, damit man auch kapiert, um was es geht. Ghost of Taito spielt 400 Jahre
Yotai.
Später. Yotai.
Ghost of
genau.
Yotai.
Yotai. Andere Insel, andere Region auf den Hokkaido-Inseln heißt es, glaube ich, gell? So heißt doch der Kürbis auch. Spielt 400 Jahre nach dem ersten Teil von Sucker Punch natürlich jetzt wirklich die Fortsetzung. Finde ich sehr, sehr cool mit einer weiblichen Protagonistin, ja, die dann eben der Ghost of
Yotai.
Yotai, ich kann es mir nicht merken. Also Ghost of Tsushima 2.
Sieht sehr, sehr gut aus. Ich war mega, ja nicht im Cast dabei, wollte aber auch noch ganz kurz sagen, dass es mir extrem gut gefallen hat. Vor allen Dingen habe ich da auch das Gefühl, man muss halt nicht unbedingt, obwohl es ein direkter Nachfolger ist, nicht Tsushima gespielt haben.
Nee.
Ich habe das ja leider nicht beenden können bisher, aber freue mich sehr auf Yotai. Und dann gab es noch ein Interview von Micha, ne, zu Dying Light The Beast.
Ja, genau. Das ist noch ein Gespräch von der Gamescom, ich hoffe, den Namen habe ich richtig ausgesprochen. Timon, auf jeden Fall, Timon ist richtig, Smekta, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Aber das ist auf jeden Fall der Director von Dying Light The Beast. Das ist ein Standalone-Add-on zu Dying Light, das ist demnächst rauskommt. Ganz interessant, weil man da den Hauptcharakter aus dem ersten Spiel spielt. Den spielt man nicht im zweiten Teil, sondern nur im ersten. Und der kommt wieder, der war 10 Jahre gefangen. An dem hat man 10 Jahre seltsame Experimente durchgeführt und seitdem hat er solche Fähigkeiten. Deswegen heißt es The Beast. Das ist dann so ein bisschen wie in diesem Far Cry-Spiel von Ubisoft, wo man dann auch so Superfähigkeiten bekommt als Supersoldat. Der Mutant, genau. Und er ist ziemlich sauer im Oldboy-Style. Er weiß halt nicht, was ist da abgegangen. Er will rausfinden, wer hat ihm das angetan, was in den letzten Jahren so passiert. Und fand ich, die haben uns, also ich habe es nicht selber gespielt, aber es gab eine ziemlich ausführliche Präsentation von dem, was sie da vorhaben. Und es hat einen ganz guten Shift wieder Richtung Survival-Horror gemacht, was mir persönlich immer ganz gut gefällt. Und der Timon und ich, wir hatten auch echt viel Spaß mit diesem Interview. Also ich habe ihm so ein paar Fragen über das Zombie-Genre gestellt und auch allgemein, wie sie da mit der Atmosphäre vor allen Dingen umgegangen sind in diesem Spiel. Und das war ziemlich cool. Deshalb hört unbedingt rein. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, hört auf jeden Fall rein. Ich hatte eine Kontrastwoche dazu. Ich habe nämlich die vergangene Woche ganz, ganz intensiv mit den Pokémon verbracht. Ich glaube, das erste Mal, dass mich meine eigenen Kinder in ein Thema wieder reinziehen, die wurden nämlich durch eine bekannte Fastfood-Kette und deren Promokarten, die da in speziellen Menüs, Beilagen, angefixt, und jetzt ist da in dem ganzen Kindergarten oder Vorschule, wie auch immer, Freundeskreis um mich herum ganz viel Pokémon angesagt. Die wollen wieder Plushies haben und das Spiel, Kartenspiel kennenlernen, sammeln. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann machen wir es richtig, dann gucken wir die Indigo-Liga, also das, die gute alte Serie von Ende der 90er, fangen wir jetzt an und haben da schon 5 Folgen geguckt. Hervorragend. Macht mir fast noch mehr Spaß, dabei meinen Kindern zuzugucken, wie sie die Pokémon-Serie gucken. So, und dann bin ich natürlich aber selber auch wieder voll reingefallen und habe einmal das Pokémon TCG, also Trading Card Game, live auf dem Computer gespielt.
Ist es jetzt das Neue, genau, was jetzt rauskam?
Das ist die alte Version, die klassische Version.
Aber es gibt jetzt auch eine neue.
Genau, und es gibt aber auch eine ganz neue, die heißt Pokémon TCG Pocket oder Pokémon Pocket einfach nur. Die erscheint bei uns in Deutschland am 30. Oktober, also Ende in genau einem Monat. Ich habe mir aber ein VPN eingerichtet und schon in den Soft-Launch reingespielt, in der japanischen Fassung, die man in Neuseeland anschalten konnte. Und macht sehr viel Spaß. Ist eine stark vereinfachte Version des Trading Card Games.
Welche
inspiriert,
jetzt?
Also Pocket. TCG Live ist ja die komplette Komplexität. Normale, also mit Stadionkarten, mit den Items, mit Trainern und Zusatztexten und Beschreibungen und EX, V-Star. So. Also ich kann jetzt ein ganzes Alphabet und Lexikon aufsagen, aber das bringt nichts. Es soll primär ja um Pocket gehen. Was, wie gesagt, nächsten Monat erscheint und was mir sehr gut gefällt, weil es wieder zu den Wurzeln zurückgeht. Es fängt von ganz vorne an. Das bedeutet, es gibt auch die bekannten 151, wahrscheinlich weltweit beliebtesten Starter-Pokémon, also auch die aus der Indigo-Liga. Das Spielsystem wurde Marvel Snap-mäßig ganz stark verschlankt. Man hat ein primäres Pokémon, das wirft man nach vorne. Es gibt nur noch Decks aus 20 Karten, womit es, glaube ich, mit das kleinste Deck-Game, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Marvel Snap ist, da müsstest du mir vielleicht sagen, gibt es da überhaupt ein Deck?
14.
Ach krass, ist dann doch ein bisschen größer. Sie haben die Energiekarten komplett weggemacht und eine Energiezone daraus
12
gemacht.
12 sogar nur, Entschuldigung.
12 Karten bei Marvel Snap, okay. Ja. Die Energiekarten, oder?
Oder
die man...
10?
Ja, also man darf Marvel Snap nicht sagen, der kommt einem der Manu immer und will das erklären. Wurde zu einer Energiezone. Das heißt, die haben erkannt, es ist doof, wenn man darauf angewiesen wird, ob man Energiekarten zieht, sowas wie Mana bei Magic the Gathering, und dann halt irgendwie Mana-Screw hat und nicht weiterkommt. Hier gibt's ja auch die Möglichkeit, dass man keine Energien zieht und dann machen die Pokémon alle nix. Und diese Zone produziert halt jedes Mal einfach eine Energie der gewünschten, meistens gewünschten Farbe. Denn wenn man verschiedenfarbige Pokémon drin hat, also zum Beispiel Gras und Feuer, dann würde abwechselnd alternierend Gras und Feuer von dieser Generatorzone hergestellt werden. Und dann kann man eins davon anlegen. Und das sind halt die klassischen kleinen Pokémon noch. Das sind immer die Kämpfe, die mir auch am meisten Spaß machen, wo nur so ein oder zwei Standardattacken drauf sind und noch total ersichtlich ist, warum jetzt das eine Pokémon sich in das andere weiterentwickelt. Wenn man das vergleicht mit dem TCG Live, wo da alles drin ist, wo man direkt mit einem Superbonbon irgendwie aus der Ursprungsversion diese EX- und V-Star-Varianten machen kann, die dann direkt in Runde 3 auf einmal für 300 Schaden zuschlagen. Das ist halt total wild und da muss man echt tief drin sein. Nee, bei Pocket ist es wieder ganz klassisch. Die haben so um die 100 Lebenspunkte, ist schon viel für ein Pokémon dort. Und man kämpft dann halt mit den bekannten Miauzi und der Charizard ist wieder ganz, ganz groß am Start. Es gibt auch EX-Karten, das sind diese großen Karten, aber die sind dann wirklich ganz am Ende, kommen die vielleicht einmal zum Einsatz, denn es gibt auch nicht 6 Bonuskarten, die man sich freispielen muss, sondern 3 Gewinnpunkte, die man sich erspielen muss, und die Partien gehen maximal 5 Minuten. Und mit maximal meine ich wirklich maximal, es kommt ein Timer, und wenn nach 5 Minuten nicht Schluss ist, dann wird halt geguckt, wer führt, und wenn sie beide einen Punkt haben, dann gibt es irgendwie oder 2, dann heißt es unentschieden. Finde ich super, sehr gut optimiert für Mobile, läuft schon sehr rund.
Kritik gibt es unter Umständen natürlich, wie das immer ist, bezüglich Battle Pass und Microtransactions und dem ganzen Kram. Ich persönlich bin da allerdings noch nicht auf das Problem gestoßen, weil es identisch zu der Version ist, wie es auch beim PCG Live ist. Das Einzige, was halt fehlt, ist, du kannst jetzt keine Karten mehr kaufen im Real Life und einen Code einscannen und da dann auch Sachen kriegen, was halt in dem TCG Live nach wie vor geht. Da hast du immer diese Doppelverwertung, bekommst also quasi zwei Packs, einmal ein digitales und einmal das physische, wenn du dir eins kaufst.
Besser als bei Magic.
Ja. Viel besser als bei Magic. Da gibt es auch inzwischen allerdings, wenn du da so Battleboxes und sowas kaufst, es sind auch Codes drin, die du einlösen kannst, zum Beispiel beim Pre-Release. Und dann kriegst du irgendwie drei Packs, glaube ich, bei dem aktuellen MTG.
Also das heißt, Pocket wird jetzt ein Riesenhit, meinst du? Wird das jetzt so Marvel Snap Konkurrenz, weil es halt einfach eine schlanke Mobile-Version wird?
Marvel Snap Konkurrenz auf jeden Fall, wenn man sich mal anguckt. Eigentlich ist ja Pokémon immer noch das erfolgreichste Franchise weltweit, also auch vor den Marvel-Filmen, vor Star Wars, vor allem anderen. Was ich halt ein bisschen weird finde, ist, dass sie jetzt dann drei Varianten irgendwie so halt am Start haben. Es gibt einmal noch das alte, klassische TCG, was so aussieht wie eine Excel-Tabelle oder irgendwie auf Windows 95 gespielt aussieht. Da gibt es keine Animation. Dann gibt es das TCG Live, was jetzt halt zumindest vom Interface aktualisiert wurde, was auch auf einem Tablet zum Beispiel gut läuft, aber auf einem Mobiltelefon einfach zu überfrachtet ist. Und dann haben sie jetzt das Pocket, was halt gut läuft auf Mobile Devices, aber halt wieder neue alternative Regeln hat und hast halt deine ganzen Karten, die du vielleicht über Jahrzehnte jetzt schon gesammelt hast, hast du dort halt alle nicht, fängst wieder von null an. Ist halt gleichzeitig interessant, für mich gerade auch wieder, weil ich genau jetzt gerade anfange, super Zeitpunkt. Kannst aber verstehen, dass man das doof findet, wenn man jetzt 10 Jahre in was anderes reingesteckt hat.
Ja, klar.
Aber
ich glaube, es ist eher auch für gemacht, für neue Leute wieder zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall eine neue Generation. Ich finde es ja immer noch wild, dass es keines dieser Spiele auf der Switch läuft. Warum eigentlich?
Ausgerechnet,
nicht? Ausgerechnet, da müsste es doch eigentlich gut laufen, dann könnte man es noch mit den Spielen irgendwie verquicken und was. Aber nee, da denkt Nintendo irgendwie nicht drüber nach. Spannende Sache. Aber insgesamt bin ich sehr, sehr happy. Also ich habe auch meine alten Karten halt wieder rausgeholt, nochmal neu sortiert, mal guckt, was ich so besitzt. Also ich habe ja viele japanische Karten gekauft, habe jetzt da mitbekommen, dass die deutschen Karten endlich das japanische Design bekommen haben, also endlich diesen urhässlichen gelben Rand losgeworden sind, den sie über 20 Jahre ja benutzt haben. Und jetzt gibt es das schöne silberne Border-Design. Das heißt, ich könnte mir fast überlegen, wenn Marlene jetzt so eine Trading-Card-Sammlung anfängt, vielleicht sogar alles auf Deutsch zu machen, einfach weil es so flüssig so vor sich hingeht. Ich merke schon, wie das eine riesige Barrikade ist, wenn ich halt jede Karte erst erklären muss und sie sich die quasi auswendig merken muss von meinen japanischen Karten, was die machen. Nicht, dass sie jetzt schon lesen könnte, das kann sie nicht, aber es ist trotzdem einfach, wenn man so flüssig drüber redet in Deutsch und das macht jetzt halt den Knurrer und hier kommt Mauzi und der macht irgendwie Kratzattacke, das ist was anderes. Und das ist schon geil. Ich muss sagen, das ist gerade eine richtig schöne Zeit, das mitzuerleben. Macht sehr viel Spaß.
Cool. Also ist ja nie meins Pokémon gewesen, aber schön, dass es dich so begeistert. Ja. Bei mir war es halt Magic. War halt schon zu alt für Pokémon damals.
Ja, bin gespannt, ob es Marvel Snap wirklich auch irgendwie Market Share wegnehmen kann. Wobei ich das Gefühl habe, Marvel Snap wird halt echt so von 20- bis 30-Jährigen gespielt und Pocket von 30- bis 40-Jährigen, sag ich jetzt mal, damit ich noch mitspielen darf. Und halt von den Jüngeren. Ja, was hast du denn durchgespielt, sag mal?
Ich war total besessen von Grunnen. Ich habe Gartenarbeit gemacht im virtuellen Garten eines Grundstücks. Ihr erinnert euch, Grunnen mit 2 N geschrieben, habe ich vor ein paar Wochen schon mal erwähnt. Da kam die Demo schon mal raus bei der Steam Next Fest oder so. Und das kommt jetzt am 4. Oktober raus. Und ich habe jetzt den Key und ich habe es jetzt durchgespielt innerhalb einiger Nacht-Sessions. Ist im Endeffekt ganz witzig, die Prämisse, du sollst über das Wochenende Gartenarbeiten ausführen in so einem, ja, Haus von deinem Opa oder was auch immer, der ist nicht da und sagt aber auf gar keinen Fall darfst du in mein Haus gehen, aber schneid den Rasen, mach die Maulwurfhügel weg und so weiter. Und drumherum ist so ein kleines Dorf, da ist dann auch noch so ein Park angeschlossen, da ist aber das Tor verschlossen, der Gartenzwerg schaut dich die ganze Zeit so komisch an, also irgendwas ist komisch. Und dann fängst du halt an, in diesem Spiel Gartenarbeit zu machen. Und irgendwann ist dann der Samstag vorbei, dann ist der Sonntag vorbei und dann ist Montag früh Und dann kommt so ein mysteriöser Nebel, der sich übers Dorf legt. Und wenn du es dann nicht schaffst, in den Bus zu steigen, dann bist du tot. Und das ist so quasi das Erste, was du erlebst in diesem Spiel. Du verstehst noch gar nicht, was das soll. Und dann kommt so ein Geisterwesen im Abspann und sagt dir, ja, hier ist irgendwas, ist verflucht, du musst mir helfen, die Welt ist besessen und so weiter und so fort. Und er setzt dich wieder zurück, also so ein Time-Loop-artiges Gefühl. Du wachst dann wieder auf, steigst aus dem Bus aus am Samstag früh und kriegst wieder die gleiche Aufgabe, Gartenarbeit zu erledigen. Und so. Und dann geht das Spiel so richtig los, dass du halt verstehst, okay, irgendwas muss ich hier schaffen, um diesen Time-Loop zu brechen, um da rauszukommen. Und das ist so irre faszinierend. Also das Spiel setzt sich wirklich immer komplett zurück. Du hast keine Progression, aber die Progression ist quasi, dass du verstehst, wie du gewisse Dinge in welcher Reihenfolge machen musst. Was passiert, wenn ich die ganzen Maulwurfhügel ausarbeite? Ja, was passiert denn, wenn ich die Gartenarbeit tatsächlich jetzt mal zu 100% abschließe? Wo ist überhaupt der Hammer, mit dem ich die Brücke reparieren kann, damit ich wieder zurück über den Steg ins Dorf kann? Was ist da für ein komischer Typ, der an der Tankstelle lauert? Ja, wie komme ich in das Büro an der Tankstelle rein? Was ist eigentlich in dem Garten? Dann merkst du, ah, das hat auch verschiedene Uhrzeiten. Ja? Das heißt, der Foodtruck, der dann im Park steht, der hat nicht immer offen. So, also musst du halt gucken, wann ist der Foodtruck offen? Dann kann ich dort Essen kaufen. Was mache ich mit dem Essen? Wer braucht denn Essen? Ah, ich erinnere mich, da war doch einer, der wollte was von mir. Dann gibt er dir diesen Gegenstand. Also es ist so ein typisches Adventure, was mit diesen Zeitabläufen und eben mit dieser Zeitschleife arbeitet. Und natürlich findest du nach und nach raus, ey, da ist irgendwie ein Geheimgang XY da. Und da kann ich natürlich dann auch irgendwie vielleicht eine Abkürzung finden, um schon früher in den Park zu kommen oder schon früher in dem Garten oder in der Kirche. Wie komme ich denn in diese fucking Kirche rein? So, ja?
Ist das komplett Open World in dem Bereich?
Es ist komplett so auf 5 Bereiche, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist wirklich so eine offene 3D-Welt, aber halt, sie ist halt verschlossen. So, ja. Also du musst halt rausfinden, wie du das Gartentor öffnest. Das ist relativ einfach. Der Gartenschlüssel hängt einfach im Klo, zum Beispiel, in deinem Schlafzimmer. Den nimmst du, dann kannst du da rein.
Das ist ja fast das Gleiche.
Ja. Und dann ist aber eins dieser Geheimnisse zum Beispiel, du kommst in diese Toilette rein, neben dem Gartenschuppen ist so ein Häuschen und dann siehst du, die eine Toilette ist besetzt. So, und dann gilt's halt rauszufinden, was du tun musst. Du findest dann irgendwann vielleicht später eine Klorolle, so an einem versteckten Ort, jetzt mal so als Beispiel. Und dann gehst du wieder zurück zur Toilette und dann siehst du, da ist aber keiner mehr. Okay, also du weißt, nur morgens zwischen 9 und 12 ist jemand auf der Toilette einer von diesen Geistern oder was auch immer, man weiß es nicht so genau. Wie komme ich jetzt an die Klorolle hin, weil die schaffe ich immer normaler, so wie ich jetzt das Spiel verstanden habe, zu dem Zeitpunkt komme ich nicht früh genug an diese Klorolle. Also wie kann ich einen Weg finden? Vielleicht kann die Gartenschere sich irgendwo durchschneiden, man weiß es nicht, dann kommst du vielleicht früher hin und diese Abläufe so zu machen, ja. Erinnert brutal stark, ohne diese Physikspielereien, aber so von der Gedankenwelt erinnert Grun mich total an Outer Worlds. Also nicht an Outer Wilds, dieses Weltraumspiel mit den Planeten, ja. Nicht Outer Worlds. Grüße an Dom Schott. Dass du halt weißt, okay, wenn ich das und das zu diesem Zeitpunkt mache, kann ich das und das zu dem Zeitpunkt erledigen, weil das anders sonst weg wäre, so, ja, oder.
Okay. Also auf dieser untäglich grüßt das Murmeltier.
Genau. Und das Coole an dem Spiel ist von dem Entwickler Tom, dass der ganz viele so Nebenquests reingemacht hat. Also man könnte ja fast schon sagen, das ist Red Herring the Game, weil du 11 verschiedene Enden in diesem Spiel hast.
Oh wow.
Ja, also es gibt 11 verschiedene Enden. Das heißt, das erste ist zum Beispiel halt, du fängst dieses Spiel an und stirbst im Nebel, weil du den Bus nicht erreichst. So, also dann das zweite Ende wäre dann zum Beispiel, du findest raus, was du tun musst, um in den Bus einzusteigen und das zu verlassen. Dann hast du auch den Time Loop gebrochen. Wäre dann das zweite Ende. Dann, keine Ahnung, dann stirbst du irgendwo, ist auch einer der Enden. Also auch alles, was das Spiel wirklich beendet, ist dann eins dieser alternative Enden. Und ich habe es jetzt dann endlich geschafft. Ich war wirklich so besessen. So habe ich schon lange nicht mehr gehabt, so mit Stift und Papier, weißt du? Mir genau aufgeschrieben. Ah, der eine Schlüssel ist da. Was macht denn der tote Fisch? Ah, was kann ich denn mit dem machen und so? Und das Red Herring ist gar nicht so schlimm. Also du findest dann Sachen und denkst, oh, das ist bestimmt voll der wichtige Gegenstand. Und dann merkst du, okay, das ist halt wichtig, um ein Achievement freizuschalten oder eine Nebenquest zu erledigen. Und das Spiel im Spiel ist quasi rauszufinden, was sind die entscheidenden wichtigen Moves, die du machen kannst und welche Sachen kannst du auch weglassen. Was schön ist, wenn du dann mal eine Sache, die ein Achievement dir bringt, geschafft hat, dann musst du sie auch nicht jedes Mal wieder neu machen. Und im Endeffekt habe ich mein Complete Run, um dann das finale Ende zu sehen, waren dann genau, glaube ich, was stand dran? 37 Minuten.
Ja, also ich wirklich konnte, sehr genau wie bei Outer Wilds.
Genau, also ich konnte dann alle Sachen genau richtig abarbeiten und war dann in 37 Minuten am Ende und habe natürlich etliche Stunden Versuche davor gebracht, um andere Dinge rauszufinden.
Und ist es auch wie in Outer Wilds so, dass du jetzt ein neues Spiel zum Beispiel bei mir anfangen könntest und es auch direkt durchspielen könntest?
Ja, ja, es geht alles. Okay.
Also du musst ja nichts geleistet haben, was dann genau, irgendwie fertig ist. Es gibt keine
Progression. Du fängst immer wieder wirklich bei Null an. Mhm. Ja, und du steigst aus dem Bus aus und alles ist neu. Also diese ersten paar Schritte, Schlüssel im Blumenbeet, Tür aufmachen, das ist immer gleich. Aber du merkst dann halt irgendwann, welche Dinge du einfach skippen kannst und du findest dann auch Wege und Mittel, um gewisse Schritte, die sonst vorher lang gedauert haben, abzukürzen oder zu überspringen oder sie automatisch erledigen zu lassen. Ich mache jetzt mal so Andeutungen. So, ja. Also schönes Beispiel, das kann man ja so nennen. Also du findest irgendwann eine Gießkanne und damit kannst du Blumen gießen. Und wenn du eine bestimmte Art von Blumen gießt, dann öffnet sich irgendwas. Und dann findest du vielleicht nachher eine Möglichkeit, dass du nicht mehr jede Blume einzeln gießen musst, ja? Sei es durch, keine Ahnung, durch irgendwelche Hilfsmittel. Und das ist dann halt nur noch ein Step, anstatt halt mit der Gießkanne irgendwie 8 Blumen gießen zu müssen oder so.
Natürlich durch den Regentanz
zum Beispiel.
Island. Ja. Sehr schön. Es gibt eine Demo dazu auch auf Steam. Kommt das für Konsolen auch oder ist das Steam
exklusiv? Ist momentan PC exklusiv. Okay. Das ist von so einem Sock Pop Collective, also so ein kleines Indie-Entwicklungs-Dings, die auch sich hauptsächlich über Patreon finanzieren. Und das ist jetzt einer der größeren Spiele, die dann jetzt separat rauskommen. Ich weiß noch gar nicht, was es kostet, weil es eben noch momentan auf Steam nur die Demo ist. Bin gespannt, was das kostet. Auf jeden Fall
unter 30, mal gucken.
Ja, ja, ich denke auch so 15, 20 Euro höchstens, denke ich mal, weil die anderen Sockpop-Spiele sind immer so ein, zwei Dollar-Spiele, weil die dann eben in diesem Patreon-Rahmen rauskommen. Aber das ist jetzt eins der größeren Spiele. Und den Grafikstil hatte ich schon erwähnt, der wird dir auch gefallen, Micha. Der ist so ganz low-poly, gruselig, sehr fantasieanregend gemacht, mit so einem Verzerrfilter. Und wirklich, also es ist jetzt kein gruseliges Spiel, aber wenn dann halt so kurze Momente sind, wo sich dann Figuren auf einmal bewegen, weißt, wenn der Gartenzwerg dich einfach die ganze Zeit anschaut, das ist schon auf seine eigene Art eerie und gruselig. Aber
kein moderner Look, also wer auf moderne Grafik steht, der wird vielleicht sogar abgeschreckt sein dann von der Qualität der Grafik. Es ist schon ein Oldschool-Spiel und der Look erinnert halt an PlayStation 1 mit moderneren Effekten.
Mit so einem Cell-Shading drüber.
Ist das denn, weil das in der Trailer sieht sehr nach so David Lynch-mäßigen Grusel irgendwie aus, also so.
Ja, es ist eher halt so ein bisschen dieses so Twin Peaks, würde ich fast schon sagen.
Ja, die Atmosphäre, ne? Die mit Sounds dann läuft.
Ja, David Lynch, meine ich ja. Also ja. Daran erinnert mich das total. Also die, ich finde das super interessant. Also das sieht sehr intriguing aus. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool vom Konzept.
Man muss es halt mögen, immer wieder das Gleiche zu machen. Ja? Also die Progression ist halt wirklich wie kriege ich das jetzt hin, das irgendwie schneller hinzukriegen und so. Also mich hat es zwischendurch mal kurz genervt, weil ich in ein paar Bugs gerannt bin, aber ich habe dann den Entwickler direkt auf Discord auch gefunden und direkt ihm zwei, drei Sachen genannt, weil es war dann halt total nervig. Weißt du, ich wusste genau, an der Stelle muss ich jetzt das und das machen, dann erscheint bla 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 und dann ging es auf einmal nicht mehr. So, und dann, oder ich bin auch in zwei, drei Bugs gerannt, aber das ist halt jetzt 4. Oktober ist Release, hat sich dann auch direkt bedankt und hier und er kann es nachvollziehen und hat sofort gefixt. Also ich habe ihm das gesagt im Discord, er hat es gefixt und zack, war Update auf Steam. Es war total faszinierend.
Sowas ist geil, ja.
Dass man heutzutage wirklich im Discord einfach die Leute direkt anschreiben kann, das ist irre gut.
Ja, da hat sich Discord echt super aufgestellt und das macht auch wirklich Spaß, habe ich auch in vielen Rennspiel-Communities, wo man direkt zu den Modmachern dann einfach noch was sagt und dann ist es auf einmal am nächsten Tag da, es ist echt verrückt. Ist es genauso verrückt bei Yume Nikki Online Project? Gibt es da überhaupt einen Discord zu, Micha?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber es hat einen eigenen Chat. deswegen glaube ich nicht, dass man unbedingt auf Discord angewiesen ist. Ja, sagt mal, Freunde, wisst ihr denn überhaupt, was Yume Nikki ist?
Nö, erklär mal.
Wow, das ist krass.
Hatsune Miku kenne ich.
Oh. Ja, okay, das hat damit gar nichts zu tun. Also Yume Nikki ist das ist eigentlich ziemlich alt. Das ist schon 2004 rausgekommen und kommt von einem Entwickler, der nennt sich Kikiyama. Ist ein japanischer Entwickler.
Ja.
Was lachst du?
Hast du über den japanischen Namen gelacht oder was, Michi? Was geht da?
Also, Kikiyama. Und also es ist sein Spitzname, es ist der Entwicklername. Und das ist ein RPG-Maker-Spiel. Und es gab eine ganze Reihe von RPG-Maker-Spielen zu dieser Zeit, falls ihr euch erinnert. Also so
ja, ungefähr. Da erinnere ich mich gut dran. Ja,
ja, da gab es auf jeden Fall eine Menge. Und Yumeniki ist 2004 erschienen und ist so ziemlich das berühmteste RPG-Maker-Spiel, würde ich mal behaupten, weil das bis heute eine eingeschworene Fangemeinde hat. Und am Anfang gar nicht so erfolgreich. Also das hat Kiyama einfach so auf die Webseite, auf die private Webseite gehauen und das dann so über, ja, so über den Verlauf der nächsten Monate bis 2007 immer wieder mal geupdatet, aber das ganze Spiel ist eigentlich nie so hundertprozentig fertig geworden. Also da gibt's, wenn du auf den Title-Screen gehst, dann steht da Version 0.1 bis heute. Also es ist eigentlich, aber er hat dann irgendwann gesagt, weißt was?
Das
ist
jetzt wir drehen fertig. Das um.
Ja. Nö, ist jetzt egal. Also das ist so, ich arbeite nicht mehr dran weiter, das war's dann so. Und dann ist es aber danach dann sehr in einem bestimmten Kreis wirklich sehr, sehr bekannt geworden und Yumeniki ist dann zu einem kleinen Phänomen geworden. Das ganze Spiel, wenn es übersetzt heißt, so etwas wie Traumtagebuch und du spielst Mädchen, die die in ihrer Wohnung hockt und nichts anderes machen kann, als mit zwei, drei Sachen in ihrer Wohnung zu interagieren, auch einem Tagebuch und halt ins Bett zu gehen und zu schlafen. Und das ist aber dann halt das Portal zu anderen Welten, die man in Yumeniki erforscht. Und im Grunde genommen kommst du dann in einen Raum, wo es verschiedene Türen gibt und jede dieser einzelnen Türen führt zu einer anderen Traumwelt. Und diese Traumwelten, die sind super abstrakt. Die sehen so ein bisschen aus wie die Gemälde von Dali manchmal und manchmal sehen sie aber auch aus wie Albträume.
Mit oder ohne Geschlechtsteile? Wenn du jetzt Dali sagst. Oder verwechsel ich jetzt den Künstler? Welcher war denn das?
Was ist denn heute los?
Dali war der mit den Uhren.
Ach, der mit den Uhren? Aber welcher ist denn das mit den Geschlechtsteilen?
Picasso? Moment.
Nee.
Meinst du Giga? Meinst du ja. Den Alien-Künstler?
Glaub das ist, nicht, das ja?
Ist
ja,
ja, ich glaub, der ist, ja. Der ist ja wirklich mal 300 Kilometer von Dali entfernt.
ich meine nicht Giga. Ich war in irgendeinem Museum. Das war in Bilbao, glaube ich. Ich werde das mal im Hintergrund nachforschen. Ansonsten wird es uns vielleicht irgendjemand in den Chat schreiben. Ich glaube, mein Einwand war nicht ganz so dumm, wie ihr ihn vielleicht denkt, dass er war. Aber ja, natürlich.
Ich glaube schon.
Dein Künstler hat nichts damit zu tun.
Also, Dali ist der mit den Uhren und der macht Dadaismus. Und das hat wenig mit dem Surrealismus von Giga zu tun. Und hat nichts mit Geschlechtszahlen zu tun. Da gibt's,
das Dali-Museum ist doch in Berlin.
Ja, und es gibt aber eine Darstellung von Dali von der Hölle. Und es könnte sein, dass es da nackte Ärsche gibt, falls du.
Ja,
könnte schon sein. Es ist interessant, Michi, dass es das Detail ist, das du dir von Dali merkst. Also das ist das Erste, was
mir einfällt. Ich habe mich nicht geirrt. Dali hat also auch solche Sachen geschöpft und die sind in Berlin ausgestellt. Habe ich mir nicht ausgedacht.
Also, Yumeniki hat gar nichts mit Geschlechtszahlen zu tun. Nichts, okay. Nicht im Geringsten. Kein Stück.
Es schade gibt auch, eigentlich.
Es gibt auch, nee, ist auch gut so, weil das ist ein Spiel, das ist Freeware und das wird von ganz vielen jungen Leuten auch gespielt und es gibt solche Darstellungen nicht. Das Spiel ist manchmal creepy. Also ich finde da Grun als Beispiel gar nicht so uninteressant, weil es ist, wenn ich die beiden so miteinander vergleiche, dann geht es ungefähr in dieselbe Richtung. Also Grun hat ja so eine subtile Unangenehmheit. Da merkst du halt einfach, dass subtil irgendwas nicht stimmt in dieser Welt. Das ist so durch die Filter. Und bei Yumeniki sind das halt so ganz viele groteske Darstellungen. Aber das Besondere ist, dass sich in Yumeniki nichts verletzen kann. Also du kannst jederzeit aus einem Traum wieder aufwachen. Also es gibt eine Tasse extra dafür, um dich selbst in die Wange zu kneifen, wenn du aus einem Traum raus möchtest. Und es ist ein reines Exploration-Based-Game. Und es gibt auch kein einziges gesprochenes Wort. Und es geht hauptsächlich darum, in diesen Traumwelten so Stück für Stück so kleinere Gegenstände einzusammeln. Das sind so, ich nenne es jetzt mal so Traumtokens und diese zu erforschen. Und je weiter du spielst und je mehr du da herumläufst, desto mehr Sachen findest du heraus. Und das hat halt einfach diese Fan-Community über die Jahre einfach total angespornt, sich auszutauschen. Hast du das schon dies in dieser Traumwelt gefunden? Und man gräbt dann immer weiter. Und es gibt ganz, ganz viel. Und es geht aber auch viel um diese Einsamkeit, aber auch generell auch um die Erforschung von Melancholie. Also das ist auch etwas, was ganz viele Leute mit diesem Spiel verbindet. Die Hauptfigur von dem Spiel, die ist quasi die ganze Zeit halt in diesem Raum und ganz viele Leute die sich halt selbst auch einsam gefühlt haben, die haben sich dann halt über dieses Spiel dann gefunden und Online-Communities gebildet. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Und daraus ist jetzt was Tolles entstanden. Also wie gesagt, 2004 ist eine lange Zeit. Und seitdem gab es sehr, sehr viele Fangames. Also es gab ganz viele andere Spiele, die von Yubinikki inspiriert sind, also die da was gemacht haben. Es gab sogar von dem Publisher PlayIsian, gab es, das ist auch ein japanischer Indie-Publisher, die haben irgendwann mal ein Remake gemacht in 3D. Das war jetzt nicht ganz so gut. Das würde ich jetzt auch nicht als erstes empfehlen, das zu spielen, sondern man findet den Yubinikki halt auch kostenlos auf Steam. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr da einfach draufgehen und euch das runterladen. Es ist auf jeden Fall ein größeres Phänomen. Gab es einen Manga zu, gab es auch so ein bisschen Merchandising drumherum und einen Haufen Fanspiele. Die ganze Community rund um RPG Maker, die ist halt wirklich do-it-yourself und die haben halt sehr, sehr viele eigene Spiele gemacht, sehr viele eigene Interpretationen. Manche davon sagen, sie sind Kanon mit Yubinikki, manche davon sagen, es ist inspiriert von Yubinikki. Erwähnenswert ist an dieser Stelle vielleicht auch noch, dass es relativ viele Designer international Yubinikki auch relativ oft als Inspirationsquelle angeben. Also es ist dieses kleine Freeware-Spiel, das die allermeisten Indie-Entwickler, die irgendwie was auch nur annähernd Ähnliches machen, also die sagen, mein Spiel, da geht es irgendwie um Träume, oft sagen, sie haben auch Yubinikki gespielt. Teilweise auch Sachen, die ihr dann teilweise kennt und ja, gibt es sehr einflussreiche Spiele. So, Fangames, habe ich gesagt, gibt es eine ganze Menge und eine riesen Community. Was ist da naheliegend? Man sollte ein Online-Projekt machen. Das gibt's jetzt. Jetzt gibt's das Yubinikki Online-Projekt oder gibt's eigentlich schon seit einiger Zeit. Und die Idee hinter ist, diese ganze Community auf einer Webseite zu sammeln und dort diese Community zusammenzuführen, also auch mit Hilfe eines Chats, aber auch gleichzeitig zu bündeln, was es an interessanten Fangames gibt. Und die gibt es bis heute. Also es gibt auch Fangames, die sind gerade mal ein Jahr alt. Und das teilweise auch welche, die als Community-Effort entstehen. Und das Yubinikki Online-Project ist im Prinzip ein Browserspiel, also eine Sammlung von Browserspielen. Du kannst da drauf gehen auf die Webseite, das Spiel direkt starten von deinem Browser aus. Und dann halt, wenn du möchtest, das spielen, während andere Leute, die dabei zugucken und einen Chat starten oder halt auch ein privates Spiel machen und das Spiel einfach nur für dich alleine spielen, das ist egal. Und das ist insofern besonders, weil dadurch, dass es 2004 rausgekommen ist, mit einer Asbach-Uralt-Version von RPG-Maker gemacht worden ist, kriegst du die Originalversion von Yubinikki auch nicht mehr auf jedem Rechner zum Laufen. Und jetzt läuft das Ganze quasi über einen Wrapper auf einer Webseite und für jeden zugänglich. Und das Coole ist, ganz viele Fanspiele auch mit dazu. Also es gibt ein Auswahlmenü, wo du aussuchen kannst, was du spielen möchtest. Und von dem allerneuesten Fangame, ich glaube, das ist sogar erst dieses Jahr rausgekommen ist, bis hin zu wirklich Forks oder irgendwelchen Abspaltungen von Yubinikki, bis hin zur Originalversion, also das Spiel, das alles gestartet hat, kannst du quasi alles aus diesem Browser-Projekt heraus starten. Und das ist sehr, sehr cool. Und hat dieses ganze Ding halt wirklich auch belebt und eigentlich eine Plattform geschaffen, damit alle Fans von diesem Spiel sich halt auch quasi um eine Community herum sammeln können. Also ein sehr schönes Projekt.
Crazy. Ja, kostet nichts auf Steam, könnt ihr jederzeit runterladen, ist schnell gefunden. Wie würdest du die Spielzeit insgesamt umschreiben?
Kommt drauf an, wie intensiv du das spielen möchtest von Yubinikki. Also wir reden jetzt, du hast jetzt gerade die Originalversion genannt, ne? Das meinst du jetzt wahrscheinlich. Genau, also die Originalversion, keine Ahnung, kannst du 20 Minuten spielen, kannst aber auch 6 Stunden spielen, das kommt drauf an. Ist halt, also theoretisch hat das eine relativ offene Spielzeit. Also das Online-Projekt, da kannst du dich ewig mit beschäftigen. Also das ist wirklich so umfangreich durch die ganzen anderen Fanspiele, da gibt es eine ganze Menge. Da geht es halt wirklich auch um die Webseite und das gibt es halt nicht auf Steam. Also das ist wirklich, da musst du dann halt auf die Seite selber gehen. Und ich gucke gerade mal, wie viele Spiele es da gibt. 17 gibt es da jetzt nicht gerade. Und ja, das ist stark. Und die sind über die Laufe der Zeit sind auch wirklich relativ viele richtig coole, nee, stimmt gar nicht, 18, da oben ist noch eins. Sind wirklich relativ viele umfangreiche Sachen rausgekommen. Und das sind so die, ich glaube, die Creme de la Crop. Die besten Sachen, die da überhaupt zu rausgekommen sind, weil die Community ist schon relativ groß. Schon sehr toll. Finde ich cool, dass es so am Leben erhalten ist. Und es ist einfach eine Sub-Community, also es ist einfach eine Subkultur von Spielen, die nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, aber es gibt es halt einfach sehr, sehr lange. Also es ist ganz weit weg von dem Mainstream und ganz, ganz weg von Spielen, die in irgendeiner Form profitabel sein müssen, weit weg von dem, was Firmen machen. Der größte Kontakt, den Yumi-Niki je mit einer Firma hatte, war halt PlayAsian und das kam halt einfach nicht so gut an. Das ist halt dieses 3D-Spiel und das ist was ganz Eigenes und die Leute sind halt, das verbindet die halt auch. Also das ist eine non-toxische Community, das auch sehr schön ist, weil sie sich halt einfach um diese Kernidee dieses Traumspiels dreht. Und irgendwie verstehen sich da alle, weil deren gemeinsame Basis halt ein Spiel ist, wo man sich selber halt irgendwie erforscht. Also es sehr um Selbstreflexion geht. Also finde ich irgendwie ganz schön.
Sehr schön. Eine wunderbare Überleitung, die mir nochmal die Gelegenheit gibt, auf den edukativen Wert dieses Podcasts hinzuweisen und dass ich euch natürlich keinen Mist erzähle. Sich selbst erforschen. Der große Masturbator heißt das Kunstwerk von Dalí von 1929. Könnt ihr euch alle mal ansehen und euch selbst ein Bild davon machen, dass ich hier keinen Quatsch erzählt habe. und der Manu hat sich letzte Woche einen Break gewünscht zwischen dem zweiten Gang, dem Hauptgang und den Games und dem dritten Gang, dem Dessert. Deswegen schenke ich jetzt einen Kaffee live ein.
Das ist der Break. Sehr schön.
Ja, Mensch, habt ihr euch eine 30 Jahre Anniversary Edition PS5 Pro geknallt, ihr beiden Knalltüten?
Ich habe einmal die Seite aufgemacht, wo man sich anstellen kann und dann habe ich gesehen, das ist ja totaler Quatsch, sich anzustehen und dann habe ich aber auch von anderen erfahren, dass es nur noch den Controller gab und so weiter. Ich wollte einfach dabei sein beim Anstehen, aber ich glaube nicht, dass ich mir...
Man konnte sich nicht mal unterhalten in der Schlange stehen, genau. Das wäre noch gut gewesen. Ich war aber überrascht, es war ein relativ durchdachtes System. Es wurde direkt gesagt, also per Text stand da, bitte drücken Sie nicht ständig F5, machen Sie nichts mit mehreren Browserfenstern, das bringt alles nichts. Es geht halt nur um die IP und Ihr Versuch wird definitiv voranschreiten. Ich war auch eine Stunde in dieser Warteschlange und das lief im Hintergrund so. Ich habe Pokémon TCG gespielt und habe dann nach einer halben Stunde geguckt, ach, tatsächlich, nur noch 25 Minuten, oder? Warte ich jetzt mal kurz, ob ich da noch reinkomme. Und dann kam ich da rein und ja, wie du schon gesagt hast, es war alles weg bis auf der Controller. Aber was auch noch vorhanden war, war die PlayStation 5 Pro in Standard-Weiß. Inzwischen ist die ja auch ausverkauft. Und es könnte sein, dass ich sie dann einfach mal sicherheitshalber gekauft habe.
Es könnte sein. Man ist sich nicht klar.
Man ist sich noch nicht so sicher. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Aber insgesamt schon eine verrückte Geschichte. Die 30. diese PS5 Pro kostete 11.000. Sie soll jetzt 11.000 Euro kosten auf eBay, aber sie kostete 1.150 Euro, was ja sogar noch verhältnismäßig okay war. Ich dachte, die bieten die für 1.400 an, wenn die PS5 Pro 800 kosten soll.
Stopp. Also, ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden? War es jetzt für 800 Euro eine PlayStation Pro? 5 Pro gekauft und also ich habe mir das Digital Foundry Video angeguckt, ja.
Ja.
Die haben einen sehr schönen Bericht rausgebracht. Ich glaube, die waren auf irgendeinem Event oder so und haben sich das
angeguckt. Genau, die wurden eingeladen.
Und direkt sich das alles angesehen und ich saß da und habe gedacht, hä? Was? Wo? Warum? Wo sind da die 800 Euro? Wo sind da die 800 Euro, habe ich gedacht. Also ich habe es bei dem F1, diesem Racing Game, ganz am Anfang
von Kopf. Das ist auch noch schlecht. Ja.
Da habe ich es ein bisschen gesehen, diesen Unterschied, ne? Dass der Boden anders reflektiert hat. So. Und bei den ganzen anderen Spielen saß ich da und dachte, dann sind die, sie haben die reingezoomt ins Bild bei Horizon und gesagt, so, ja, das LOD, also siehst du, das ist halt bei 500 Meter Entfernung, dass es nicht jetzt der Schatten dann da ist. Und ich so, Diggi, ich guck doch nicht auf den Schatten. Ich guck doch nicht auf den Schatten.
Ja, Micha, du hast vollkommen recht. Ich habe auch einen Schatten, könnte man mir vorwerfen. Ich bin ja auch kein Fan. Sicherlich habe ich mich nicht darauf gefreut. Ich habe die Gelegenheit ergriffen und mir diese PS5 Pro gekauft, um sie dann auszuprobieren und davon berichten zu können, unter anderem in diesem Podcast. Wie du ja schon selber auch gesagt hast, dafür wird es durchaus nicht ganz unwichtig sein.
Aber ich weiß nicht, 800 Euro dafür ausgeben?
Ich sag dir auch noch was, ich werde wahrscheinlich meine PS5, die ich jetzt habe, verkaufen und da kriegt man ja jetzt auch wahrscheinlich noch 400 Euro auf jeden Fall für. Das heißt, dann war der Aufpreis 400 Euro. Der ist auch sehr, sehr, sehr hoch und der tut auch sehr, sehr, sehr weh. Und ich muss mir auch noch ein Laufwerk kaufen, ist vollkommen korrekt. aber ich habe auch schon viel Bock auf Dragon's Dogma 2, das da weiterzuspielen, was ja schon dann flüssiger laufen soll. Auch das ist in dem Video da zu sehen. Bin ich sehr gespannt, ob sich das dann wirklich besser anfühlt. Und ich habe auch sehr Bock drauf und bin sehr sicher, dass da noch ein weiterer Cyberpunk-Patch kommen wird. Mhm. Und dann will ich nämlich Cyberpunk da auch schön gemütlich mit Controller auf der Couch auf dem OLED, ohne PC, ohne Windows sehen zu müssen, spielen.
Also ich hab vor ein paar Wochen ein Video gesehen von so einem Typ, der hat sich vor die Kamera gestellt und dann gesagt, dies ist ein investigativer Report über die miserable Optimierung von Computerspielgrafiken in den heutigen Konsolengenerationen. Mhm. Und hat dann direkt, hat da gesessen und gestanden und hat dann wirklich so, ich habe gedacht, hab versehentlich auf ein politisches Video geguckt, das irgendwie, da geht's um die Aufdeckung von irgendeinem, weiß nicht, Stadtakt oder so. Und aber er hat das völlig ernster Miene dann gesagt, so 30 FPS haben mit einer heutigen Konsolenrendation überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, für diese Leute, die diese Meinung vertreten und diesen Mann dann halt daneben da stehen und dann einfach klatschen und sagen, jawohl, jawohl, das ist genau das, was wir Gamer wollen. Ich glaube, für die wird sie dann diese 800 Euro wirklich das Ding. Ich glaube, weil das ist tatsächlich ein toller Vorteil, dass alles jetzt in 60 Frames läuft und ich sage auch nicht, dass es in, dass zum Beispiel in Dragon's Dogma eine schlechte Idee ist. Ich sehe aber immer noch nicht diese 800 Euro.
Nee, sehe ich auch nicht.
Sehe ich auch nicht. Ich bin trotzdem angekommen. Das ist ja unglaublich. Ich bin schockiert. Ja.
Ich wusste genau, dass Michi da zuschlägt
widerstehen kann. Also das hat nichts mit Widerstehen zu tun. Ich will halt darüber vernünftig berichten können, damit es ich eine unabhängige Meinung davon abgeben kann und man mir weiterhin da zuhört. Ja,
ja, der große Masturbator. Also
der große Masturbator. Das wird der schöne Episodentitel. Ich weiß nicht, ob es da ein Copyright drauf gibt, aber wir benutzen das jetzt einfach mal. Ja. Nur die Frage, ob wir bei der große Masturbator ein Bild von der PlayStation 5 Pro nochmal in den Hintergrund packen oder das Originalbild von Dali.
Ne, das ist, glaube ich, geclaimed. Aber ich finde, die PS5 hatte auch die Ästhetik von so einem großen Masturbator. Also finde ich schon
okay. Ah, geriffelt, Manu. Ja. Ist geriffelt.
Na gut.
Ja, ich bin gespannt.
Ich glaube schon, dass es cool ist. Ich glaube, es wird halt erst spürbar sein, wenn dann Spiele darauf wirklich enhanced man die anspielt. Also
ja, spürbar wird es auf jeden Fall. Nein, ich meine jetzt, das.
Ich find, mit dem DualSense erst recht.
Ich bin immer so, natürlich ist es cool, so eine Konsole, so ein besseres Gerät zu haben. Natürlich will ich meine Spiele in besserer Qualität spielen. Aber boah, der Preis. Hm.
Ja?
Der Preis.
Ist eine Frechheit, ist der Preis.
Wirklich, boah, ich kann damit in Urlaub fahren, hin und
zurück. In der idealen Welt. Wäre die Pro jetzt für 550 meinetwegen auf die Welt gekommen und die noch Standardvariante wäre mal auf 350 gefallen. Ja, das ist so das eigentliche Bild, was wir erwarten würden, ne? Wie es früher gelaufen ist.
Die 300 Euro, die man sich da einsparen würde, also 500 Euro ist immer noch viel, aber überleg mal, die 300 Euro, die ich da einsparen würde, könnte ich 1,5 Monate von oder länger tatsächlich davon einkaufen. Also Essen.
So ein Luxusgegenstand kannst du immer irgendwas Cooleres gegenrechnen. Das ist ja nicht das, also bringt ja nichts.
Ja, es sind harte Zeiten. Da überlegt man sich das schon, ob man Essen oder PlayStation spielen will.
Ja, aber so schnell wie die ausverkauft war, scheint es halt doch genügend Leute.
Ja. Davon nochmal abgesehen, ich darf die ja schon verkaufen, dann auch danach wieder zum Einkaufspreis, ohne dass mir jemand das übel nimmt.
Ja, klar. Sind das nicht viele Scalper, die jetzt das?
Also, die Scalper packen halt gerade die PS5 Pro für 1600 Euro auf eBay. Also auch das hat fast einen verdoppelten Verkaufspreis.
Und die 30th Anniversary Edition ging für 5000 Euro weg.
5.000 bis 10.000.
Ja. Holy fucking shit. 5000 Euro?
Ja.
5 fucking 1000.
Es ist auch schon für, also für 10.000 ist gelistet, da ist noch keiner verkauft, das stimmt. Aber es ist insgesamt 23 Mal gerade zu kaufen. Und für 5.000 sind 3 weggegangen und für 10.000 oder 6.000, 7.000, 8.000 sind auch, steht auch für, da.
Ist jetzt noch zu erstmal haben. Nur auf Spiele bezogen.
Du kannst also auch noch zugreifen.
Nee, stopp. Also jetzt
du mal kannst auch noch mal groß.
Nur auf Spiele bezogen. Wenn ich 5.000 Euro hätte, müsste ich für eine ganze Konsolengeneration kein weiteres Geld mehr in die Hand nehmen. Ja. Also ich könnte dann wirklich ohne Probleme, ohne aufs Geld zu gucken, jedes Spiel, das mich interessiert, kaufen. Und jede Hardware, die mich interessiert, kaufen, wahrscheinlich auch einen extra Controller dazu, plus eine VR-Brille. Da würde ich nicht mal auf 5.000. Überlegt doch mal. Also, überlegt euch doch mal, was alles in diese 5.000 Euro reinpassen würde, an Investitionen, wenn wir uns jetzt nur auf Spiele konzentrieren. Also, du könntest so viel kaufen. Du könntest sagen, so, ich kaufe jetzt alle Blockbuster-Games und
so. Kannst du doch nicht so rechnen.
Ja, aber, wollte gerade sagen, es gibt auch genug Leute, die für den Ehering mehr Geld ausgeben oder für die Kette.
Ja, und das ist dumm.
Wieso? Wenn du Millionär bist, ist 5.000 Euro für eine Konsole auch kein Geld.
Genau, da kaufst du dir paar Schuhe für.
Also vielleicht, also ich habe ja ein anderes Verhältnis zu Geld, aber ich finde das Schwachsinn. Ich
glaube nicht, aber das wird dir ja bewusst sein, dass das halt einfach realistisch ist, dass das halt so passiert.
Ja.
Ja. Oh. Man braucht halt die 30. Anniversary Edition nicht. Ganz abgesehen davon, dass es, und das will ich auch mal sagen, die mal schnarchlangweilig aussieht. Also sie sieht interessanter aus, weil sie anders aussieht als die standardweiße Version. Übrigens hat ja Sony auch, können wir noch dazu sagen, farbige Varianten angekündigt.
Ah, die Chrome Edition.
Die Chrome Edition. Genau. Da finde ich natürlich die blaue schon sehr, sehr hübsch.
Mhm. Ja. Boah, der Formfaktor ist immer noch, wenn wir schon beim Kunst-LK sind, immer noch bei Kulani oder von Dali.
Dann wird sie so zerfließen.
Genau, das wäre geil. Boah, eine Dali-Edition, wo die PS5 so über so einer Stange zerfließt wie die Uhr.
Das wäre stark, das natürlich über einer Stange, ja.
Aber man kann doch das Case tauschen, oder? Also
okay, jetzt habe ich unser Coverbild. Du fragst per KI eine PS5 im Stile von Dali.
Ja, mal gucken, was so machen rauskommt. Wir's.
Aber guck mal, du kannst doch diese Frontplatten kannst du doch tauschen, ne? Also das geht doch bei neuen immer noch. Dann kannst du doch theoretisch auch so ein Dali-Ding selber basteln. Also alles, was du
brauchst. Oder nicht diese verschmolzene, weißt du, dass die so
Du kannst das so nach wegschmelzen mit 3D-Drucker machen.
Klar, die Mitte, die muss dann immer noch bleiben, aber du kannst natürlich diese geschmolzene, kannst du schon.
Was ich mich gerade frage, was ist eigentlich, wenn man jetzt die 30. Anniversary Edition gekauft hat, wo kein Laufwerk dabei ist? Und dann kauft man sich das weiße Laufwerk und muss das dann an die graue Konsole bappen? Wie scheiße sieht das denn aus?
Total.
Aber kannst
nochmal 5.000 in die Hand nehmen und einen Künstler beauftragen, dann ein Custom-Ding auszudrucken.
Die grau zu painten. Ich glaube, wir werden davon sehr wenige sehen. Also ich glaube, davon wird nicht mal die Hälfte aufgemacht, wenn überhaupt.
Nee, das ist ein reines Investitionsobjekt geworden, glaube ich.
Ja. Investitionsobjekt, perfekter Übergang, Manu. Das ist auch Ubisoft, und zwar in Form einer Aktie. Die kostet nicht mal mehr 10 Euro. Wer jetzt zuschlägt und glaubt, dass Ubisoft noch mal ein Comeback feiert, kann wahnsinnige Gewinne von vielleicht 100% oder mehr einfahren in nur wenigen Jahren.
Beide Dip, sagen die Marktanalysen. Wenn man halt eben dran glaubt, dass Ubisoft die Kurve noch kriegt. AC Shadows wäre ja so eine Chance, wo man denken könnte als Investor, ja klar, das große Assassin's Creed, jetzt mit Japan, das haben sich die Fans gewünscht, da geht doch die Aktie wieder nach oben. Aber warum ist die Aktie so abgestürzt? Weil Assassin's Creed Shadows verschoben wurde. Wir haben es, haben wir nicht angesprochen. Assassin's Creed Shadows sollte jetzt im November rauskommen und ist jetzt auf den Februar verschoben worden. 14. Februar, weil im Februar ja sonst nichts rauskommt. Der Februar ist jetzt schon einer der vollsten Monate nächstes Jahr.
Dabei kommt unter Umständen sogar 3 Monate später schon das neue Tsushima.
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das kommt 25, aber es kommen jetzt eben beide Japan-lastigen Open-World-Spiele im gleichen Jahr raus. Also das tut sich Assassin's Creed jetzt quasi damit auch noch an. Aber im Februar kommt halt auch Civilization 2, Kingdom Come Deliverance und. Da kommt auch noch Avowed. Also das wird ein harter Monat. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Assassin's Creed Shadows soll angeblich laut Insidern durch diese 3 Monate Verschiebung nochmal 20 Millionen extra kosten Ubisoft. Aber das ist jetzt halt wirklich, wirklich, wirklich wichtig für die. Also wenn Assassin's Creed Shadows nicht 90er-Wertungen kriegt und Verkaufszahlen durch die Decke schießt, dann sieht's wirklich schlecht aus um Ubisoft, weil Yves hat auch in einem Letter an seine Mitarbeitenden, also Yves Gumo, geschrieben, dass eben er ganz klar enttäuscht ist von den Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws. Die haben da ganz große Stücke drauf gesetzt mit der Lizenz, was sicherlich auch nicht billig. Also da ist die Marge wahrscheinlich auch schon geringer, weil halt Star Wars und Disney dahinter stehen. Und wie wir es uns gewünscht haben, Michi, Yves sagt persönlich, dass Ubisoft jetzt daran festhält und das Spiel noch zu einem Long-Tail-Erfolg bringen will. Also sie werden mehr Checkpoints einbauen, sie werden die KI verbessern, sie werden Updates für dieses Spiel bringen. Also anscheinend
vielleicht eine Physik entwickeln.
Ja, anscheinend hat er tatsächlich den Podcast gehört.
Na klar. Und
hat gedacht, das war doch eine gute
Idee.
Einer
unserer treuesten Hörer.
Ja.
Er ist auch bei Patreon, da ist er als der große Franzose, hat er uns abonniert.
Stell dir mal vor, das wäre wirklich so.
Natürlich. Der wird sich gerade freuen.
Mit so einem Folion-Avatar oder sowas. Schön. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde es cool. Also so leid es mir dann auch tut für die Mitarbeitenden, aber ich glaube, dass Outlaws jetzt tatsächlich schon, ich glaube schon daran, dass sich das noch über die längere Zeitraum jetzt ein bisschen verbessern kann und dann vielleicht auch nochmal so einen zweiten Frühling erfahren könnte. Ich würde es mir tatsächlich wünschen. Bei Shadows bin ich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil wenn man das jetzt verschiebt, das Ding ist eigentlich fertig jetzt, wenn es im November erscheint. Was ist da los, dass sie es jetzt nochmal verschieben? Dass es zwar immer noch im gleichen Fiskaljahr ist, wenn es dann im Februar rauskommt, aber die können
haben
das
ja
jetzt
gesagt.
Nicht, die können haben das jetzt ja nicht gesagt. Umschmeißen oder so.
Nee, die wollen es endlich mal stabil auf den Markt bringen, auch für den PC, damit es nicht wieder dieses schlechte Image weiter gefördert wird, dass Ubisoft halt immer nur halbfertige Spiele auf den Markt schmeißt. Was ja auch bei Outlaws wieder so gewesen ist. Das gab am PC mit den Treibern am Anfang Probleme, ist abgestürzt. Sah zwar gut aus, aber war, wenn du dann in den Einstellungen rumgedoktert hast, manche wurden gar nicht übernommen und all solche Sachen. Das soll jetzt mit Shadows nicht passieren. Und was ich daran irgendwie geil finde, ist, dass es ja offensichtlich doch ankommt und die Kritik alle gelesen haben, dass es also bei Ubisoft jeder weiß, dass sie die Sachen alle halbfertig auf den Markt schmeißen. Mhm. Und jetzt ja, jetzt nehmen sie sich die Zeit, jetzt wollen sie das möglichst perfekt machen, damit am Ende jeder hoffentlich schreibt und darüber berichtet und sagt, ja, also Assassin's Creed Shadows, das war mal echt eine komplette gute Erfahrung.
Ja, und sie werden auch diese Season Pass Geschichte jetzt ändern. Also alle Käufer, Käuferinnen werden auch den nächsten DLC dann dazu kriegen. Das wird also nicht mehr diese schlimme, verschachtelte Season Pass Geschichte hier und Special Edition da Geschichte geben. Naja, mal gucken. Tja. Ist jetzt aber bitter. Also mit der gleichzeitigen Ankündigung jetzt von mit Shadow of Yaito, ich kann es mir nicht merken.
Yotai
wird es natürlich jetzt schwierig für Assassin's Creed Shadows. Nicht Ghost of Tsushima war ja schon eine große Konkurrenz, weil es ja immer noch sehr gutes Spiel ist. Wenn man Bock auf dieses Thema hat, kann man es halt jetzt spielen, muss nicht bis Februar warten. Und boah, der einzige große Unterschied, weiß Ubisoft auch, ist halt, dass sie zwei unterschiedliche Spielstile durch die zwei Hauptfiguren haben, während du das bei Yotai ja nicht hast.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Star-Wars-Lizenz auch Fluch und Segen aktuell ist. Weil viele eine Star-Wars-Sättigung haben, wie sie selten im Leben zuvor vielleicht gefühlt haben, gespürt haben. Geht mir persönlich auch so. Also ich hänge natürlich immer noch an den alten Filmen, aber die kapsel ich so ein bisschen ab. Und das alles, was neu ist, sorgt bei mir halt nicht nur für Freude, sondern auch so für Überlastung und alles zu viel Ballast. Von daher weiß ich nicht, ob sie sich da so einen Gefallen mitgetan haben. Dabei ist das Spiel, wie wir im Podcast dazu auch gesagt haben, gerne reinhören zum Star Wars Outlaws Podcast.
Kann ich gar nicht nachvollziehen mit Star Wars.
Ja,
aber das Spiel ist gut. Also das Spiel wird jetzt unnötig dafür abgestraft, dass halt Disney und Star Wars zu viel rausgeballert haben. Also
das will ich gar nicht bestreiten. Es gibt wirklich viel, aber ich gucke nicht alles. Ich gucke nur das, was mich interessiert. Und damit läuft es eigentlich ganz gut für mich. Also,
das war ja auch unser Fazit. Wenn man jetzt nicht alles von Star Wars konsumiert hat, ist Star Wars Outlaws eine wunderbare Erfahrung von den technischen Geschichten abgesehen. Ja. Aber inhaltlich ist es wirklich cool.
Und orientiert sich auch vom Feeling her absolut an den ganz klassischen Filmen. Gut, ich habe noch ein paar Headlines mitgebracht. Und zwar wurde geleakt bei Bloomberg, Jason Schreier, dass ein StarCraft-Shooter in Entwicklung sei. Das wäre dann der dritte Versuch von Microsoft Activision Blizzard, StarCraft irgendwie in ein Shooter-Universum zu packen. Bin ich schon sehr gespannt, ob das A passieren wird und B funktionieren wird. StarCraft natürlich nach wie vor ein starkes Universum. Und ja, es wird mit einem Shooter definitiv eher funktionieren als mit StarCraft 3 als Echtzeitstrategiespiel am PC. Weil das sehen wir jetzt habe ich den Namen selber vergessen, Galaxy Craft, wie auch immer das hieß, was jetzt gerade im Juni in Early Access gekommen ist, was quasi StarCraft 3 ist mit vielen der Ex-Entwickler bei Blizzard.
Stormfront oder sowas in der Art, war das nicht?
Stormfront kann, ja, irgendwie und sowas. Stormgate heißt es, ja. Stormgate, ja. Bin ich gespannt, was da passiert. Dann gibt es ebenfalls was Neues, Altes, nämlich ein neues Tetris. Da kam ja letztens diese Compilation raus und die Tetris Company arbeitet mit den Entwicklern zusammen, weil sie gemerkt haben, die haben eine gute Chemie, die wollen ein Spiel daraus machen, wie man zum besseren Tetris-Spieler wird, Spielenden wird. Mhm. Das heißt, du lernst quasi so ein unendliches Tutorial mit Knobelaufgaben wollen sie machen und das dann wieder keine Ahnung. Tutorial Tetris heißt es vielleicht am Ende. Das wäre doch ein guter Name. Wollen sie rausbringen, finde ich auch spannend, gucke ich mir auf jeden Fall gerne an, ist auch ein Spiel für meine Frau, das wird hier in der Familie sicherlich wieder wie jedes Tetris hoch und runter gespielt.
Und, nee, eigentlich nur runter. Also Tetris
stimmt, nur runter. Du hast vollkommen recht. Oder das neue Tetris wird von unten nach oben. Das wäre natürlich auch nochmal.
Ich hatte mal ein so ein Indie-Projekt, wo die Tetris-Steine physikalisch abgebounced sind. Du hast die dann so fallen gelassen und dann hatten die so eine Physik-Engine unten drin.
Das auch nicht schlecht. Geil. Ja. Ja, so Pixel genau. Das wäre auch ein tolles. Ja, also Tetris ist noch nicht ausgelutscht, so viel steht fest. Aber ist ausgelutscht inzwischen bei, ich glaube, Electronic Arts hat das gepublished, das Simpsons Tapped Out Game. Eins der ersten großen Games für iPad und aber auch natürlich iPhone und Co. Aber viele haben es auf dem iPad gespielt. Simpsons Tapped Out, glaube ich, auf Platz 3 oder 4 der am meisten geldverdienendsten
Wahnsinn,
Games. Ja. Und das wird jetzt aber eingestellt. Die Server werden Anfang nächstes Jahr geschlossen. Ich kenne tatsächlich viele, die das sehr intensiv gespielt haben. Das ist so ein Aufbaugame, wo man sich das eigene Springfield
zusammenklickt. Ja, so ein Idle-Game, aber auch mehr oder weniger.
Ja, auf jeden Fall. Er hat keinen großen Tiefgang, aber hat offensichtlich eine sehr gelungene Monetarisierung. Die Lizenz ja. Haben wir eigentlich auch eine gelungene Monetarisierung?
Nicht gut genug, auf jeden Fall.
Ja, wenn ihr uns dabei helfen wollt, wie gesagt, Patreon oder Steady HQ und dann immer mit Insert Moin dahinter. Oder am besten einfach weitersagen und für weitere Hörende da draußen sorgen. Ich bedanke mich bei euch beiden, bei Manu und Micha. Wünsche euch eine schöne Woche.
Ebenso.
Wünsche euch einen schönen Start in den Oktober.
Und wir hören uns. Apropos Oktober, ja, wenn ihr mich treffen wollt, ich bin die ganze Woche, nächste Woche auf der Spiel. Also auf der Spielmesse, das ist quasi die Gamescom der Brettspiele in Essen, die Hauptstadt der Brettspiele.
Wie? Ja. In Essen, da müsst ihr ja 20 Minuten von mir.
Ja, du weißt, da haben wir uns auch immer zum Essen getroffen in Essen.
Ja.
Und eine Woche später bin ich in Dortmund auf der ADAC-Messe.
Ja.
Simracing. Sollte ich dir doch Bescheid sagen, Micha?
Stimmt.
Ich sag dir damit offiziell Bescheid.
Was macht ihr denn alle hier? Das ist ja...
Du bist eben wie ein Magnet.
Ist richtig. Ja. Eigentlich sieht's mal einer.
Kommt gut in den neuen Monat. Tschüssikowski.
Ciao.
Tschüss.